Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, an dem letzten Tag vom Jahr bei euch zu sein. Es sind ja so viele Gedanken, die uns bewegen können. Die einen mehr, die anderen weniger. Wir schauen vielleicht zurück oder wir schauen vorwärts und manchmal auch mit gemischten Gefühlen vorwärts. Was wird das neue Jahr bringen? Und persönlich oder auch in der Weltsituation gibt es ja manchmal auch noch Sorgen, die aufkommen können. Wir haben das Wort schon gehört, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht. Es hat jeden Tag seine Sorgen und es bringt nichts. Jesus sagt noch viel mehr. Jesus sagt noch viel mehr im Blick auf die Zukunft. Ist mir ganz neu aufgefallen beim Lesen von seinen Reden. Vor allem, wenn es dann ums Ende geht, ist ja immer wieder die Frage, in welchem Zeitabschnitt stehen wir, ist Endzeit? Das sind ja Worte, die man auch aus der Zeitung liest. Und da hat Jesus immer wieder etwas gesagt, ein Wort, das mir aufgefallen ist. Wachet. Schlafe nicht. Wenn ich das Wort wachen höre, kommt mir das Militär in den Sinn. Auf der Wache stehen. Ist noch mühsam, vor allem zur Nacht. Am Anfang ist es noch so gegangen, vom 10, 12, 1, 2, dann wird es mühsam, bevor es langsam hell wird am Morgen. Und dann muss man manchmal kämpfen und mache ich verstehe Jesus, was er sagt. Er braucht dort das Bild von der römischen Wachablösung. Kämpf, bleib dran, tu alles, dass du nicht einschlafst. Das sagt Jesus seinen Leuten. Das sagt Jesus uns. Und damit will ich einsteigen. Zum Ersten. Könnte ich? Ja, eingeschaltet. Nein, Entschuldigung, ja. Das ist mein erster Punkt. Jesus sagt, ein Kennzeichen von der letzten Zeit werden müde Christen sein. Das Markenzeichen. Die Luft ist draussen. Da ist nicht mehr viel los. Und dann denke ich so an manche Christen in der Krise. Man hat keine Energie mehr, mindestens nicht als Christ. Ist unverbindlich. Gemeinden haben überall zu wenig Leute, die mithelfen. Und alle sind am Anschlag. Man hat keine Zeit, man hat keine Ressourcen, hat immer Stress. Und dann frage ich mich manchmal, wie wollen wir so als Gemeinde den Auftrag erfüllen, den Jesus uns gegeben hat? Und er hat gesagt, er will uns an der Arbeit finden, wenn er kommt. Ich habe vor dem Gottesdienst um einen Kaffee gebeten. Das ist ein feiner Kaffee. Ich habe ihn probiert. Jetzt ist er nicht mehr so fein. Er ist kalt geworden. Ich musste gar nichts machen, er ist kalt geworden. Du musst als Christ gar nichts machen, wirst kalt. Du musst gar nichts machen, schlafst ein, wirst müde. Braucht keine Energie. Einfach, wenn du nichts machst, wirst du kalt. Ich hätte etwas machen müssen, vielleicht früher trinken oder etwas machen, dass er warm bleibt. Dass ich als Christ wach bleibe, dass ich brenne für Gott. Da muss ich dran sein. Das Verkalten läuft automatisch. Jesus sagt dort so in seiner Rede, Müdigkeit wird am Ende erdrückend sein. Und das mich eigentlich schon noch verschreckt, sagt er, es werden die Christen in Masse davon betroffen sein. Und das Verrückte ist ja, wenn ich dort auf der Wache im Militär eingeschlafen bin, das ist sehr angenehm schlafen, nur das Verwachen nicht. Wenn ich schlafe, merke ich es nicht. Das Verrückte ist, wenn du schlafst, merkst du es vielleicht nicht. Aber das Verwachen könnte erschreckend sein. Und plötzlich frage ich mich, bin ich selber so ein Zeichen vom Ende, wenn ich in mein Leben nie schaue? Wir sind uns sicher einig, wir wollen der Bibel treu sein. Wir wollen das ernst nehmen, wir wollen das machen. Ja, aber auch in dem Punkt, wenn Jesus sagt, hey, bleib wach. Oder sind wir auf dem Auge blind, sind wir nur theoretisch so, ja, Führungszeichen, bibeltreu, aber da schon nicht so. Ist interessant. Jesus hat die Abschiedsrede gehabt. Er hat das ganz deutlich mit verschiedensten Beispielen hat er gesagt, bleibt wach, bleibt auf der Hut, bleibt dran. Und dann sind sie weitergegangen, Richtung Jerusalem. Jesus hat gewusst, jetzt kommt seine letzte Stunde, jetzt wird er dann gekreuzigt werden. Und da passiert Folgendes. Ich lese aus Markus 14, Vers 33. Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und es ergriff ihn Angst und Furcht. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, diese Stunde an ihm vorüberginge und sagte, lieber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch, das Leiden, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus kam zurück und fand sie schlafend. Und sagte zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete dieselben Worte und kam zurück und fand sie wieder schlafend. Ihre Augen waren ihnen zugefallen, und sie wussten nicht, wie sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, wollt ihr jetzt weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Steht auf. Lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist schon da. Ist ja unglaublich. Was nützt denn alles Reden von Jesus? Jetzt hat er erst noch gesagt, bleibt dran, wachet. Und jetzt kommt die schwere Stunde. Und was macht's? Schlafen. Sie können mit Jesus nicht mitgehen. Wenn nicht mitgehen, schlafen die einmal. Nein. Er weckt sie und sagt, hey, jetzt wachet. Schlafen wieder. Dreimal. Unglaublich. Ich bin froh, dass die Geschichte in der Bibel steht. Da finde ich mich wieder drin. So sind wir Menschen. Wir sind keine Helden. Und es ist interessant, dass die Bibel das nicht einmal verschwiegen will, dass wir keine Helden sind. Das macht mir Mut, dass Jesus nicht einfach gesagt hat, hey, mit euch ist nichts los. Ich kann ja nicht einmal ein bisschen wach sein. Was soll ich auf euch setzen? Ich komme später darauf zurück. Zum nächsten Punkt. Für was sollen wir denn überhaupt wachen? Um was geht's? Was soll denn überhaupt sein? Was ist das Ziel von unserem Leben als Christen? Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wir wissen nicht mehr so recht, für was dass wir Christen sein sollen. Um was geht's? Wir laufen wie im Hamsterrad. Ich denke manchmal, ist ja schon unglaublich, wie viel Betrieb das wir haben. Auch in unseren Gemeinden. Was läuft da nicht alles Aktivitäten? Und manchmal kommt es mir so vor. Das war bei den ersten Christen anders gewesen. Wenn ich das Neue Testament lese, da ist uns irgendwie etwas verloren gegangen. Wir sind vergesslich geworden. Ich frage mich manchmal, ob das Altersdemenz der Gemeinde sei. Wenn ich die ersten Christen anschaue, im Neuen Testament, dann ist es klar, auf was sie ausgerichtet waren. Ganz klar. Dass Jesus zurückkommt. Das war ihr Ziel, das war ihr Wunsch, daraufhin haben sie gelebt. Sie haben es ja zum Teil noch miterlebt und die anderen haben es gehört von den anderen, wo sie dort gestanden sind. Und plötzlich geht da Jesus weg, verschwindet in den Wolken. Und da sagt dann der Engel, was steht da und staunet in den Himmel, der Jesus, der jetzt weggekommen ist, wird in gleicher Weise wieder zurückkommen. Und auf das haben sie gewartet. Sie haben gewusst, dass Jesus da ist. Da ist das Beste, auf das warten wir. Und den wollen wir erleben, wenn er wiederkommt. Das wird der grosse Moment der Weltgeschichte sein. Auf das haben sie gewartet. Ich weiss nicht, ob wir das so uns konkret vorstellen. Wir haben ja so Fantasy-Filme und Science-Fiction und so. Und plötzlich haben wir auch die Idee, dass sie so etwas, was da Jesus sagt, aber das können wir nicht so ernst nehmen. Das müssen wir total ernst nehmen. Das werden wir heute näher erleben. Und ich denke, es werden Leute verschrecken. Dann alle werden ihn sehen. Paulus beschreibt, wie es damals war, wenn Menschen Christen geworden sind. Am Beispiel von Thessaloniki. Ich lese aus dem 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Das sind Christen. Das war normal. Zuerst sind sie die Richtung gelaufen, sie haben Gott nicht gekannt. Dann haben sie von Jesus gehört, haben total das Leben umkrempelt, sind jetzt auf Jesus ausgerichtet, gelaufen, gelebt und haben Gott dient. So wie kämen wir auch. Wenn ich jetzt gefragt hätte, für was sind wir Christen in dieser Welt, hätten wahrscheinlich viel gesagt, wir sind da, um Gott zu dienen. Stimmt, ist genau 50%. Da heisst, um Gott zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommt. Dazu haben sie sich bekehrt, in Anführungszeichen. Das war jetzt neu. Um zu dienen und zu warten. Um zu dienen und zu warten gehört zusammen. Und daraufhin haben sie gelebt. Darum haben sie alles dran gesetzt, dass sie gut unterwegs sind, wenn Jesus kommt. Das ist ihr Ziel gewesen. Sie sind nicht einfach im Hamsterrad irgendwie in Betriebsamkeit gewesen, sondern sie haben gewusst, das ist die Sache, darum geht's. Es geht um Gottes Zukunft. Das ist keine Fantasie. Das kommt. Und weil Jesus am besten weiss, die Menschen müssen gerettet werden, vor Gottes Zukunft anfängt, ist er gekommen und hat das alles auf sich genommen, um Menschen zu suchen und zu retten. Und wer an Jesus glaubt, ist das. Ist angekommen bei Gott und hat die Zukunft. Darum hat Jesus alles gemacht. Sterben am Kreuz, zu verstehen, alles. Darum sind die Apostel durch die ganze Welt gelaufen damals und haben allen Leuten gesagt, kehret um, Gottes Zukunft kommt, Jesus kommt, sind parat. Und da hat das Herz der Christen dafür brennt. Das hat sie gepackt. Ich habe mich gefragt, wann ist uns das abhanden gekommen? Wie ist das uns abhanden gekommen? Wir lesen so viel in der Bibel und ich weiss nicht, ist das sein Thema? Es gibt sicher einen Haufen Argumente. Ich möchte ein paar Gedanken ansprechen. Eins ist, es ist manchmal fast peinlich, vom Himmel zu reden. Dann machen wir lieber etwas Gutes in dieser Welt, gesellschaftsrelevant und so weiter. Gute Werke, gute Taten, das kommt gut an. Dann können wir sogar mit guten Taten am Friedensnobelpreis gewinnen. Aber vom Himmel reden? Puh. Ich habe mich beobachtet, wenn ich mit Nachbarn, die nicht Christen sind, darüber rede, was Christsein heisst. Ich glaube, ich habe, als wir es so überlegt haben, noch nie einem gesagt, Jesus kommt zurück. habe immer über alles andere geredet. Komisch. Irgendwie ist es peinlich. Das andere tönt besser. Oder dann vielleicht ein anderer Grund, warum dass wir davon abgekommen sind. Als ich jung war, ist gerade vor einiger Zeit Israel, der Staat, neu entstanden gewesen. Und dann alle haben gesagt, jetzt läuft's ab, das, was Gott mit den Propheten vorausgesagt hat, jetzt läuft das alles ab, jetzt kommt's. Und man hat gewartet und berechnet und spekuliert und es ist nicht passiert. Jesus ist nicht gekommen. Und dann hat man neu angefangen zu rechnen und es noch ein bisschen rausgezogen und so weiter. Dabei hat ja Jesus gesagt, spekulieren sie falsch. Es hat eine Enttäuschung geben. Und wenn wir Jesus genau hinhören, dann merken wir, dass er gesagt hat, es wird sich sehr rauszögern. In dem Beispiel, dass wenn er in der letzten Nachtwache bei der römischen Wachtablösung kommt, dann, wenn er eben müde sind, wenn er fast nicht mehr mögt, wach bleiben, dann kommt er plötzlich. Er hat immer gesagt, es kann noch lang gehen. Aber die Spekulationen haben viele enttäuscht und Hoffnung kaputt gemacht. Oder dann sagt das Neue Testament, dass am Ende bei vielen die Liebe wird erhalten. Christen werden all dem nachrennen, wie alle anderen auch. Werden ihr Leben fühlen mit den Aktivitäten, mit den Trends, mit der Kultur. Sie werden leben wie die anderen auch. Und da hat natürlich nicht mehr viel Platz im Leben. Jesus oder ein Herz für ihn. Nur, wer jemanden liebt, auf den warte ich. Wenn ich meine Frau gern habe, dann sehne ich mich nach ihr. Wenn ich Jesus lieb habe, sehne ich mich nach ihm. Kannst du daran prüfen? Sehnst du dich nach Jesus? Hast du ihn gern? Ich denke, wir müssen das neu ins Auge fassen. Dass wir wieder Hoffnung gewinnen. Wir müssen wieder verwachen zu dem hin, was die ersten Christen bewegt hat. Und ich bin total überzeugt, das möchten viele von euch. Viele haben es auch probiert. Und dann sind sie enttäuscht worden. Immer wieder gescheitert. Und vielleicht fragst du dich, schaffe ich denn das? Wird das einmal noch besser mit mir? Ich bin überzeugt, ja. Denn Gott hat Interesse daran, dass wir die Hoffnung wieder gewinnen. Darum hilft er uns mit seiner Kraft dazu und will unser Leben verändern. Und das ist jetzt mein dritter Punkt, der ausführlichste. Neustart. Die einen kennen das unter uns, so der Bluescreen, oder wenn das Handy nicht mehr sich bewegt, eingefroren ist, oder irgend so etwas, was machen wir, wissen wir, oder? Runterfahren, neu starten. Das ist genau. Das kennt die Bibel schon viel länger. Alles, was verbockt hast, was kalt worden ist, was nicht mehr läuft, runterfahren, alter Schrott. Neu starten, zurück zum Anfang. Dort, wo es brennt hat. Dort, wo du dran warst bei Jesus. Wir sind, wie wir gesehen haben, alle keine Helden. Aus diesen Typen dort, vom Garten Gethsemane, die dort eingeschlafen sind, wo Jesus gekämpft hat, aus denen hat er nachher etwas gemacht, wo die Welt durchdrungen hat, bis heute hier bei uns zu Bülach. Mit denen. Der hat das geschafft mit denen. Wenn die Kraft von Gott dazukommt, dann geht's. Das macht mir Mut, das gibt mir Hoffnung. Und dann gibt's noch eine Stelle, wo mir immer wieder in den Sinn kommt. Ich kenne sonst den Prophet Micha nicht so gut. Aber eine Stelle hat mich gepackt. Micha 7, Vers 8 kommt mir immer wieder in den Sinn. Lacht nicht über mich, meine Feinde. Denn wenn ich auch gefallen bin, werde ich wieder aufstehen. Ist um mich herum alles dunkel, ist doch der Herr mein Licht. Hey, ich bleibe nicht liegen. Ich stehe wieder auf. Natürlich, leider, ist deprimierend. Ich gehe wieder um, ich stehe wieder auf. Schau mal, bei einem Kind an, wenn es lernt laufen, wie das funktioniert, oder? Stehst wieder auf. Vielleicht hast du mal einen Schrammen oder so. Stehst wieder auf. Neustart. Geht nicht anders. So leben wir. So wachsen wir auch im Glauben. Und dann gibt uns die Bibel ganz einen Haufen praktische Ratschläge, wie das könnte laufen. Der erste, gute Gewohnheiten pflegen, einüben. Schauen wir mal zu Jesus. Entschuldigung. Wie ist es bei ihm gegangen? Jesus hat wahnsinnig viel los gehabt. Oft haben sie nicht mal Zeit gehabt zum Essen. Alle haben etwas wollen. Und Jesus hat sich rausgenommen und ist auf dem Berg in der Nacht, um Beziehung mit Gott zu pflegen. Er hat das gehabt. Im Lukas lesen wir es immer wieder. Als gute Gewohnheit. Er hat gewusst, ich brauche das, um heiss zu bleiben. Beim Vater, bei Gott dran zu bleiben. Eine Beziehung muss gepflegt sein, sonst verkaltet sie. Jesus hat es gebraucht. Glaubst du, du brauchst es nicht? Und dazu braucht es gute Gewohnheiten. Ich meine jetzt nicht so fromme, tote Gesetzlichkeiten, wo ich denke, ja, jetzt muss ich stille Zeit machen und wenn ich mal am Tag eine stille Zeit mache, dann kann es keinen guten Tag werden. Das ist doch Quatsch. Nicht das. Sondern ich weiss, ich will Zeit bei Gott haben und das behalte mich heiss, dass es wirklich etwas Schönes ist, etwas Gutes ist, etwas Echtes, etwas Lebendiges ist, das mit Jesus und das mit Gott. Ich brauche diese Zeit und ich nehme sie mir. In der Praxis habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, zum Beispiel in den Ferien. Da geht's ja am besten. Habt ihr ja am meisten Zeit, oder? Zum Stille machen. Habt ihr gemerkt, das ist oft so schwierig, weil Strukturen fehlen. Es ist viel einfacher im Alltag, wo alles so drin ist. Und darum sind Strukturen gut. Jesus hat sie offenbar auch gehabt. Und jedes muss da seinen Weg finden. Du weisst wahrscheinlich schon, wo du am nächsten zu Gott gefunden hast, wo du Beziehung hast können pflegen zu Jesus. Für mich war es jahrelang, viele Jahre, so ein Tagebuch von der Stille gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, das tut mir gut. Es hat mir viel Zeit gebraucht, damals eine Zeit. Und trotzdem habe ich gewusst, da lebe ich. Das ist gut. Das war für mich so eine Struktur gewesen. Heute läuft es ein bisschen anders. Ich bin pensioniert und ich brauche wenig Schlaf und schlafe darum nicht so viel zur Nacht. Und auch heute Morgen bin ich vielleicht am 4 Uhr verwacht. Ist doch herrlich. Statt Schäfli zählen oder irgendetwas, steht ja schon in der Bibel, wenn ich wach liege, so denke ich an dich. Ich freue mich immer wieder, zu sagen, danke Gott für die Zeit, die du mir jetzt gibst. Es läuft jetzt wieder anders. Ich weiss nicht, wie es bei dir läuft, aber du brauchst es. Wo hast du deine Struktur, deine hilfreiche Struktur, wo du bei Gott Zeit hast, bei Jesus heiss bleibst? Das Nächste. Wollt nicht, kannst du mir einen Schupf geben? Ja, danke. Wille und Kraft einsetzen. Ist ja auffallend. Jesus befiehlt es. Ist ein Befehl. Wachet. Schlaf nicht. Wir können schon etwas, wenn wir wollen. Zum Beispiel, der Wecker ist ja nicht ein geliebtes Instrument, oder? Aber wenn der läutet, kannst du aufstehen, weil du weisst, entweder musst du arbeiten, musst auf den Zug, musst in der Familie, Kind müssen in die Schule und so weiter. Wir können, weil wir wollen, weil wir müssen. Wir können es. Wenn du zum Beispiel Sprache lernst und irgendein Examen machen willst, ein Vers oder so, dann übst du mit Vokabeln, mit Grammatik und so weiter, gehst dran und kannst es. Und andere betreiben das Hobby mit einem Aufwand und Geduld und Einsatz. Sie können das. Wir sind nicht so Weicheier, die nichts können. Wir können schon etwas, wenn wir wollen. Aber ich bin nicht immer so sicher, ob wir wirklich wollen. Und Gott sieht das natürlich auch in unser Leben, in unser Herz, ob wir das wollen. Und wenn es dann wieder passiert, dass ich es wieder nicht schaffe, ganz klar, Neustart. Wieder aufstehen, wieder anfangen. So ist das Leben. So lernen wir es. Du musst ihm, glaube ich, einen wieder geben. Danke. Der dritte Punkt. Das Ziel immer wieder vor Augen stellen. Ist doch ganz klar. Das, was ich mich damit beschäftige, das, was meine Gedanken bewegt, das füllt mein Leben. Es gibt ein Sprichwort, das heisst, das, was du ansiehst, gewinnt Macht über dich. Ist ganz klar. Das, was wir immer uns damit beschäftigen, das füllt unser Leben. Und wenn du willst, dass das Kommen von Jesus, dass er dein Leben füllt, dann musst du dich damit beschäftigen. Mir ist aufgefallen, beim Lesen der Bibel, dass das Kommen von Jesus viel, viel häufiger drin ist, als ich es eigentlich lese. Es ist oft wie ein blinder Fleck, den ich es überlesen habe. Im Moment bin ich gerade am Start im 1. Korintherbrief persönlich am Lesen. Und Paulus hat die ganzen Haufen Anliegen, die er dann dieser Gemeinde will sagen und muss sagen. Aber am Anfang sagt er, ich schreibe euch, dass ihr parat seid am Tag von Jesus. Darum schreibt er nachher alles. Dass ihr parat seid, Jesus kommt. Und das ist wichtig darum. Also, dass ich mir Zeit nehme und dass ich es vor allem auch sehe, wie viel das in der Bibel das Thema ist. Und dass ich es nicht einfach überlese. Ich kann ja zum Beispiel auch ein Buch kaufen oder lesen dazu. Oder etwas ganz Heisses, was ich jetzt sage. Es gibt ja so Bücher über Nahtoderfahrungen von Christen, die sind zum Teil ein bisschen Unfug und so weiter, wissen wir. Aber wir haben diese Bücher, ich habe etwa zwei gelesen, haben mir Mut gemacht, das konkreter sich vorzustellen. Einfach einmal zu überlegen, hey, wenn das wirklich so ist, dann ist es irgendwann zum Anfassen worden. Was mir einfach wichtig ist, auch den Text von der Bibel wirklich das mitzunehmen, das zu reflektieren, sich damit zu beschäftigen, damit das Leben füllt, ins Leben einbuchstabieren. Denn eins will ich will die Hoffnung zurück. Das Laufen im Laufrad, im Hamsterrad, das ist mir zu wenig. Ich will alles in der Welt tun, ich will die Hoffnung zurück. Und das vierte noch, bitte noch mal wechseln, beten wie die ersten Christen lehren. Ich weiss nicht, kennst du die letzten Sätze von der Bibel? Ich wüsste es auch nicht, aber ich habe es aufgeschrieben. Da heisst Offenbarung 22, Vers 20 und 21, der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald oder ich komme schnell. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Möge unser Herr Jesus Christus euch alle seine Gnade schenken. Es ist, wie am Schluss noch einmal das Wichtigste zusammengefasst wird. Ist ja oft so, dass man es nicht vergisst, dass es bleibt. Da kommt Jesus und sagt, hey, ich komme bald. Komme schnell. Und der, der das gehört, der sagt, ja, so soll es sein, Amen. Ja, komm Jesus, das ist mein Wunsch. Das betet. Ist das auch dein Gebet, ehrlich? Das Gebet wird manches im Leben ändern, damit das Wichtigste wieder wichtig wird. Ich habe es angefangen zu beten. Regelmässig. Immer wieder. Bist du am Morgen? Ist noch schwierig. Zuerst einmal ist alles schwierig, was wir immer regelmäßig machen, auch beim Betten. Manchmal denkt man auch nichts mehr dabei. Aber es ist ein bisschen zu gefährlich, um nichts dabei zu denken. Aber vor allem hat es mich irritiert, dass ich mich gefragt habe, will ich das überhaupt? Wenn ich bete, Jesus, komm, komm, wenn möglich, heute. Moment. Ich habe aber noch das und das und das vor. Bitte, vielleicht nicht heute, bitte lieber morgen. Aber manchmal hilft es mir dann auch, zum Fragen, ja, ist jetzt das so wichtig? Wäre jetzt das wichtiger? Und plötzlich muss ich sagen, nein, Jesus, Sander wäre es eigentlich schon. Immer wieder ihn vor Augen zu stellen, er kommt. Auch in dem, dass ich das bete und ehrlich bete. Und ich habe gemerkt, ich bin dann weniger auf mich selber fixiert oder auf meine Krankheit oder auf meinen Tod und so weiter. Gerade wenn man älter wird, da überlegt man sich manchmal, gerade so einen Jahreswechsel, ist es vielleicht jetzt das letzte Mal, wo das Jahr anfängt für mich? Wird es dann einmal Krebs sein, wo ich plötzlich Diagnose habe? Wie wird das sein? Werde ich vielleicht einen Schlaganfall haben? Vielleicht nach einem Jahr gelähmt im Bett liegen? Werde ich dement werden? Schwierige Gedanken. Aber das ist es nicht. Ich warte nicht auf meinen Krebs, auf meinen Schlaganfall oder auf meine Demenz. Ich warte auf Jesus. Das ist ein Unterschied. Das war übrigens auch im Palace so. Sterben war für ihn nur Plan B. Plan A war ganz klar, ich warte auf Jesus. Kann sein, dass ich dann früher einen Schlag mache mit meinem Körper, dann gehe ich halt noch ins Grab und gehe nachher in die Auferstehung. Aber ich warte auf Jesus. Das gibt wirklich Hoffnung. Das ist stark. Und das wäre jetzt meine Frage an jedes heute Morgen. Möchtest du das nicht mitnehmen? Anfangen zu beten. Vielleicht jeden Tag, Jesus, komm bald. Wenn möglich heute. Sich mehr damit zu beschäftigen. Mir ist dann passiert, dass ich mal geträumt habe. Ich weiss, dass ich geträumt habe. Die Wiederkunft von Jesus im Traum erlebt. Das war noch beeindruckend. Einfach, weil man sich damit beschäftigt. Ich meine jetzt nicht als Drohung. Wie oft habe ich das schon gehört, dass er sagt, du musst dann aber bereit sein, wenn Jesus kommt und so weiter. Das haben die Christen nicht so verstanden. Sondern einfach aus dem Gedanken heraus, wer Jesus liebt, der wartet auf ihn. Der möchte, dass er kommt. Und da möchte ich auch dabei sein. Bei denen, die Jesus lieben und die auf Jesus warten. Und das sind total gute Perspektiven für ein neues Jahr. Ich warte auf Jesus. Jesus, du hast jetzt selber hoffentlich geredet und auch gehört, was uns bewegt, und du siehst vor allem auch in unser Leben, in unser Herz. Du siehst auch, wo Prioritäten sind und was wir vielleicht ändern müssen, damit wir voller Hoffnung und nicht nur einfach voller Betrieb leben. Lass das neue Jahr ein Jahr sein mit dieser Hoffnung auf dich. Und bitte bleibt Jesus. Komm bald. Wär schön heute. Amen.